ich glaube, bei egal welchem Thema ist man immer gut beraten, vielleicht erstmal auch ins eigene Milieu zu schauen. Also es ist immer leichter, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen. Politik für ein weltoffenes München mache ich aus einer Vielzahl von Gründen und jetzt nicht wegen der Frage, wen ich selbst liebe. Die Umwandlung von leerstehenden Büroflächen. Ich möchte eine Umwandlungsagentur gründen. Das soll sehr schnell gehen und da wird es in einem Jahr schon auch was zu sehen geben. Dass in der Fußgängerzone keine Autos mehr fahren, war damals ein riesiger Skandal und heute könnte sich, glaube ich, keiner mehr vorstellen, dass durch die Kaufingerstraße in München Autos durchfahren. So rum habe ich noch nicht drüber nachgedacht, wie im Bewerbungsgespräch.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Brost Stiftung. Jeden Donnerstag sprechen wir über das, was Politik bewegt. Ich bin Florian Eder, Chefredakteur der NZZ Deutschland. Herzlich willkommen. Heute spreche ich mit einem Mann, der in einer der, wenn Sie mich fragen, schönsten Städte Deutschlands gerade an die Macht kommt. München wirkt stabil, aber die Stadt steht finanziell unter Druck. Dominik Krause ist Münchens neuer Oberbürgermeister, ein Grüner mit 35 Jahren, verhältnismäßig jung für dieses Amt. Dominik Krause hat die SPD nach 42 Jahren aus dem Rathaus verdrängt und jetzt muss er liefern bei Schulden, Wohnungsnot und Verkehr. Guten Morgen, Herr Krause.
Guten Morgen.
Sie sind Physiker, jemand, der Probleme analytisch löst. In der Politik geht es aber oft um Kompromisse. Woran orientieren Sie sich, wenn Sie sich entscheiden müssen?
Ich glaube, dass beides gut ist für Politik. Politik, da geht es um Menschen und damit auch immer um Emotionen. Aber gleichzeitig ist es schon auch nicht schlecht, einen rationalen Sachverstand auch walten zu lassen und das gut zusammenzubringen. Es gab ja schon andere Physikerinnen in dem Fall in der Politik, die das durchaus ganz gut gemacht haben. Deswegen habe ich da ein bisschen Orientierung.
Wenn Sie Angela Merkel ansprechen, die frühere Bundeskanzlerin, das ist natürlich so, dass Sie mit ihr einige Gemeinsamkeiten haben, das Physikstudium. Andere sehen eher Gemeinsamkeiten mit dem neuen New Yorker Oberbürgermeister, der ein junger Mann ist, links. Gibt es zwischen den beiden Polen was, wo Sie sich einordnen würden?
Also ich glaube, was auch in New York der Fall war, dass es eine gewisse Aufbruchsstimmung in der Stadt gab, aber es gibt schon auch recht große inhaltliche Unterschiede zwischen Herrn Mamdani und mir. Deswegen würde ich da jetzt diesen Vergleich eher nicht ziehen. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass viele Großstädte vor großen Herausforderungen stehen. Sie haben es gerade gesagt, die Sanierung des Haushalts, aber eben auch die Gestaltung des Wachstums in der Stadt. Und das unterscheidet sich jetzt sicherlich von den Aufgaben einer Bundeskanzlerin. Und deswegen bin ich eher auf der städtischen Ebene unterwegs, orientiere mich dann aber eher in anderen deutschen oder europäischen Großstädten, was die so machen. Ich glaube, da ist New York schon noch mal ein ganzes Stück weiter weg.
Sie mussten ja nicht erst ins Rathaus einziehen. Seit 2,5 Jahren sind Sie zweiter Bürgermeister, haben schon ein Büro, einen Arbeitsplatz dort. Aber jetzt sind Sie ins Amtszimmer Ihres Vorgängers, Dieter Reiter, gewechselt. Was war Ihnen wichtig mitzunehmen dahin?
Also viel Zeit für den Umzug war nicht. Größtenteils sind die Möbel bisher noch gleich geblieben, aber auf der Seite hinter mir habe ich einen Glücksbringer bekommen, tatsächlich jetzt erst zum Umzug, zur Amtsübernahme, eine olympische Fackel von 1972. Es steht ja die Entscheidung im Herbst diesen Jahres an, wohin der DOSB erstmal den Zuschlag gibt. Danach werden wir im internationalen Verfahren bestehen müssen, egal welche deutsche Stadt am Ende dann ins Rennen geht. Und dann habe ich zum Beispiel einen Schlegel bekommen von unserer Wiesenstadträtin. Das war der Schlegel, mit dem ich das erste Mal das Anzapfen geübt habe. Auch als zweiter Bürgermeister ist man viel mit dem Anzapfen unterwegs, auch schon auf der Wiesen. Aber zugegeben, der Anstich dann im Herbst, der wird dann nochmal eine Nummer größer. Also macht schon einen Unterschied aus, ob ein paar Millionen Menschen mir dabei zuschauen.
Zuschauen und mitzählen, wie viele Schläge sie brauchen.
Richtig.
Das sind die schönen Termine in einem Bürgermeisterleben. Was glauben Sie, wird die erste Entscheidung, bei der Sie schon wissen, es wird jemandem wehtun?
Also momentan laufen noch die Koalitionsverhandlungen und die Koalitionsverhandlungen stehen auf jeden Fall unter der Prämisse, dass wir sparen müssen. Das war allen Parteien vollkommen klar, dass wenn wir uns einen neuen Spielraum ermöglichen wollen für neue Projekte, und die brauchen wir ganz dringend in der Stadt, allen voran beim bezahlbaren Wohnraum, aber auch bei der Mobilität. Wenn wir das tun möchten, dann müssen wir uns erstmal Luft in unserem Haushalt verschaffen. Und das heißt, wir müssen den Haushalt wirklich ordentlich sanieren. Der städtische Haushalt in München ist gegliedert in zwei Teile, quasi einmal die laufenden Kosten, also jährliche Ausgaben wie zum Beispiel Personal und auf der anderen Seite der Investitionshaushalt, also die, ja, wie der Name sagt, die Investitionen, die wir in die Infrastruktur der Stadt tätigen, also zum Beispiel der Bau von Schulen und Kitas oder der Bau vom ÖPNV, Platzgestaltungen. Und mein Credo schon im Wahlkampf war immer, wir brauchen diese Investitionen. Die sind elementar für die Zukunft unserer Stadt. Wenn wir wollen, dass München weiterhin lebenswert ist, gerade mit dem Wachstum, den wir haben, dann müssen wir diese Investitionen tätigen. Aber das heißt auch, wir müssen bei den laufenden Kosten, bei den jährlichen Kosten runter, damit wir diese Investitionen auch stemmen können. Und das wird kein einfacher Prozess, der sicherlich auch nicht nur für Begeisterung sorgen wird, weil das heißt ganz konkret, dass wir bei unserer Verwaltung effizienter werden müssen, dass wir digitalisieren müssen. Das heißt aber auch, dass wir uns das ein oder andere vielleicht auch nicht mehr leisten können. Was das dann genau sein wird, da kann ich jetzt noch nichts davon erzählen, denn das wird dann im Rahmen des Koalitionsvertrags mit den Ergebnissen von den Verhandlungen, wenn es die Mehrheitsfraktionen vorstellen. Ist kein einfacher Prozess, aber finde ich ein sehr notwendiger. Und dem wohnt schon auch eine Chance inne, denn Dinge effizienter und schneller zu machen, das ist zwar erstmal anstrengend und holprig, aber am Ende eigentlich was Gutes.
Sie haben sich in Ihren Koalitionsverhandlungen für eine relativ knappe Mehrheit mit einer Ampelkoalition entschieden. Ist das ein Bündnis aus Überzeugung oder aus Notwendigkeit?
Wir haben ja mit mehreren Parteien ausführlich sondiert. Also wir sind recht schnell mit der SPD zusammengekommen als Grüne, mit denen wir bisher auch schon eine Mehrheit gestellt haben. Das war sehr vertrauensvoll und wir haben gesagt, wir möchten mit der SPD den Weg auch weitergehen und haben dann mit der FDP sondiert, aber auch mit der CSU. Mit beiden Parteien waren das sowohl atmosphärisch sehr angenehme Gespräche, aber auch Gespräche, die von einer sehr großen Ernsthaftigkeit geprägt waren und auch einem hohen Verantwortungsbewusstsein für die Stadt. Am Ende waren die Schnittmengen mit der FDP etwas höher oder nicht nur der FDP, FDP und Freien Wählern. Wir sind ja keine reine Ampel, sondern ich habe gelernt, die Mango bildet alle Farben ab. Ja, also möglicherweise sind wir die Mango-Koalition. Ich bin aber auch offen für weitere Namensvorschläge. Und man hat aber auf jeden Fall gemerkt, dass da alle Parteien dafür brennen, die Stadt zu gestalten und auch einen Aufbruch in die Stadtpolitik zu bringen. Und das ist aus meiner Sicht das größte Zeichen von dieser Wahl gewesen, dass die Menschen in München sich eine gewisse Veränderung wünschen und dass wirklich so eine richtige Aufbruchsstimmung zu spüren war auf den Straßen, gerade in den letzten 2-3 Wochen dann auch vor der Stichwahl. Und wie gesagt, dafür brennen gerade alle potenziellen Mehrheitsfraktionen. Jetzt ist der Job, das aber dann noch in gute Politik zu gießen. Und da warten wir jetzt auf die Ergebnisse von den Koalitionsverhandlungen.
Sie haben die Atmosphäre angesprochen, auch mit der CSU. Mit Markus Söder, dem Ministerpräsidenten, waren Sie neulich beim Kickern ein erfolgreiches Team. Waren Sie für Angriff oder Verteidigung zuständig?
Ich war für die Verteidigung zuständig, aber beim Kickern kann man ja auch aus der Verteidigung das ein oder andere Tor schießen. Aber wir waren ja recht erfolgreich, wir haben das Spiel gewonnen.
Bevor wir zu den Projekten kommen, die Sie angehen wollen, Sie haben ja schon gezeigt, dass Sie mit öffentlicher Aufmerksamkeit gut umgehen können in den letzten Jahren und manchmal auch durchaus mit Reibung. Ich erinnere mich, dass Sie, kurz nachdem Sie zweiter Bürgermeister wurden, das Oktoberfest die größte offene Drogenszene der Welt genannt haben.
Daran werde ich regelmäßig erinnert.
Ist man als Oberbürgermeister da vorsichtiger oder hat man eine größere Klarheit womöglich sogar?
Also vielleicht nochmal zur Einordnung, in welchem Kontext ist das gefallen? Das war ein recht unterhaltsames Interviewformat auf Instagram mit vielen kurzen Fragen. Und die Frage war, wie ich zur Legalisierung von Cannabis stehe. Und da habe ich darauf verwiesen, dass wenn man in München die Wiesen hat, wo auch eine Form einer Droge konsumiert wird, Alkohol ist eine Droge, dass man da nicht mit unterschiedlichem Maß messen darf. Ich habe aber schon damals danach wahrgenommen, dass, so wie das formuliert war, dieses Augenzwinkern nicht überall rübergekommen ist und dass Leute als Despektierlichkeit gegenüber der Wiesen wahrgenommen haben, was überhaupt nicht mein Ansinnen war. Ich bin Münchner, gehe schon immer, denn immer jetzt nicht, natürlich erst seitdem ich 16 bin, gerne auf die Wiesen und ja, als Kind zu den Fahrgeschäften und also bin auch großer Wiesenfan. Aber sicherlich habe ich schon als Bürgermeister gelernt oder lernen müssen an dieser Stelle, dass manchmal dann die Worte sehr genau auf die Goldwaage gelegt werden und das gilt natürlich insbesondere für einen Oberbürgermeister. Deswegen versuche ich schon nachzudenken, bevor ich etwas sage.
Kommen wir zum zentralen Thema Ihrer Kampagne und Ihres Wahlkampfs. 50.000 neue Wohnungen haben Sie angekündigt. Ist das ein politisches Ziel oder ein tatsächliches Versprechen, ein überprüfbares Versprechen? Darauf will ich hinaus.
Die 50.000 Wohnungen haben wir uns nicht ausgedacht, sondern die setzen sich sehr konkret aus einzelnen Zahlen zusammen. Ja, aus 20.000 Wohnungen, die aus Nachverdichtung oder Aufstockung entstehen können. Dazu gibt es eine Studie der TU München, also so ganz klassisch die Überbauung von einem einstöckigen Supermarkt am Stadtrand. Dann haben wir 20.000 Wohnungen, die auf den Entwicklungsflächen im Münchner Norden und Münchner Nordosten entstehen können. Auch dort sind die Planungen in Teilen schon relativ weit fortgeschritten. Im Nordosten gab es zum Beispiel schon einen Wettbewerb, der sehr konkret zeigt, wie da Wohnraum entstehen kann. Das ist aber nicht trivial, weil wir dort mit Eigentümerinnen und Eigentümern verhandeln, auch über die Frage der Bodenpreise. Das war eins der großen Wahlkampfthemen, die sogenannte städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, die die Bodenspekulation verhindern soll und eben Bodenpreise einfriert. Und die letzten 10.000 kommen aus einer Studie des IFO-Instituts, die sich angeschaut haben, wie viele Wohnungen aus den 1,8 Millionen Quadratmeter der stehenden Büroflächen in München entstehen können. Und ich glaube, gerade der letzte Punkt ist auch was, da kann man sehr schnell ran und es ist letztlich eine Frage von Genehmigungsverfahren. Also man muss nicht kompliziert über eine lange Zeit neue Wohnungen bauen, sondern durch die Umwandlung, das kann schon sehr schnell gehen, wenn wir mit den Genehmigungen fix sind. Deswegen, die Zahl war wohl bedacht. Jetzt ist unsere Aufgabe, das schnell dann auch in die Tat umzusetzen und spielt da auch manches in die Hände. Zum Beispiel der Bauturbo des Bundes, der hat auch beim Thema Umwandlungen einige Beschleunigungen inne. Es gibt eine Förderung für diese Umwandlungen und wir werden schon versuchen, die jetzt möglichst schnell in die Tat umzusetzen. Gleichzeitig nochmal der Neubau, das ist nichts, da werden nicht morgen irgendwie die Bagger rollen und gerade die Verhandlungen mit den Eigentümern und Eigentümern finde ich auch wichtig, dass die auf Augenhöhe passieren. Ja, und da ist jetzt der erste Schritt erstmal, dass man miteinander ins Gespräch kommt.
Wenn Sie die verschiedenen Dinge angucken, die Sie als Hürden gerade erwähnt haben, wo sehen Sie denn den größten Widerstand? Ist es politisch? Sind es ganz praktische Dinge wie Flächen, die man kaufen muss, die man möglicherweise neu erschließen muss? Sind es die Baukosten? Die sind ja auch erheblich gestiegen. Zuletzt sind es Genehmigungsverfahren.
Alles ist richtig. Also nochmal, es kommt drauf an, was man macht. Bei der Umwandlung von Büroflächen sind es wirklich die Genehmigungsverfahren. Da gibt es auch unterschiedliche Wege, wie diese Umwandlung passieren kann. Also es kann eine Umwandlung in echten Wohnraum sozusagen stattfinden. Das sind längere Wege, die man beschreiten muss. Ich habe aber im Wahlkampf zum Beispiel auch ein Startup besucht, die Studenten und Studentinnen Wohnungen machen. Das ist deutlich einfacher, weil man die Büroflächen nicht umbauen muss. Also so ein Bürogebäude hat in der Regel einen Sanitärstrang. Und wenn man das in ein Wohngebäude umwandeln will, muss man da was nachziehen. Bei Studenten-Apartments kann man es dabei belassen. Da hat man dann auf jedem Stockwerk halt einen Sanitärbereich mit WCs und Duschen. Das ist einfacher. Aber nochmal, da geht es vor allem um die Genehmigungsthematiken. Beim neuen Bauen geht es ja auch nicht nur um die Wohnungen, die ich jetzt gerade genannt habe, die man neu bauen kann, sondern da gibt es ja auch viel, was in der Privatwirtschaft passiert. Auch da müssen wir mit Genehmigungen schneller werden. Also bis wir es zu einem Bebauungsplan schaffen, brauchen wir manchmal schon etwas zu lange, was nicht daran liegt, dass unsere städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht wollen würden, sondern auch wir sind gewissen gesetzlichen Rahmenbedingungen unterworfen. Und es wird vor allem dann meistens kompliziert, wenn verschiedene städtische Referate zusammenarbeiten. Ich glaube, das kennt man aus Unternehmen auch. Ja, wenn verschiedene Abteilungen miteinander ins Gespräch kommen, dann entsteht häufiger größerer Reibungsverlust. Und da müssen wir deutlich schneller werden. Und am Ende ist dann aber natürlich auch eine Frage, was geben wir an Vorschriften auch der Bauwirtschaft mit? Also wir haben, was ich absolut richtig finde, in München, wenn wir neues Baurecht schaffen, mit der sogenannten sozialgerechten Bodennutzung eine Verpflichtung, dass auch ein Anteil bezahlbarer Wohnraum entstehen muss, dass sozialer Wohnungsbau auch entstehen muss. Und das ist sicherlich ein Abwägungsprozess, der da gefunden werden muss. Denn auf der einen Seite brauchen wir ganz dringend bezahlbaren Wohnraum. Auf der anderen Seite darf es aber natürlich auch kein Erliegen von Bautätigkeiten geben. Und die momentan sehr hohen Baukosten, die wir haben, durch hohe Energiekosten, durch hohe Rohstoffkosten, sind ein Hemmnis. Und das ist ein Abwägen, das da stattfinden muss. Und deswegen habe ich an meinem ersten Amtstag sehr breit eingeladen zu einem Wohnungsgipfel, wo die verschiedenen Akteure aus der Wohnungswirtschaft von Genossenschaften bis aber auch zu privaten Bauträgern zusammenkommen sollen, auch mit den Mitgliedern des Stadtrates, um genau das alles nochmal auf den Prüfstand zu stellen, die größten Hemmnisse zu identifizieren und dann auch relativ schnell einen Beschluss zu fassen, um da schneller voranzukommen.
Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie sich ein paar europäische Städte als Vorbild vorstellen können oder sich einmal angesehen haben. Gibt es irgendwo eine vorbildhafte Wohnungspolitik?
Was dann natürlich sofort immer fällt, ist Wien. Wien hat einen wahnsinnig großen städtischen Wohnungsbestand, haben auch viele Sozialwohnungen, damit einen niedrigeren Durchschnittspreis als München. Das Problem ist aber, dass in Wien die gesetzlichen Rahmenbedingungen schon auch nochmal andere sind. Also um ein Beispiel zu nennen, Sozialwohnungen haben eine Bindungsfrist in Deutschland und das heißt für uns in München, dass fast so viele Wohnungen aus der Bindung rausfallen, wie wir quasi jedes Jahr dort neu hereingeben. Und das ist natürlich ein Problem, weil die Stadt wächst und wenn wir nicht mehr Sozialwohnungen haben, wird der Anteil an Sozialwohnungen immer niedriger. Und also das, so ist auch die Entwicklung. Der prozentuale Anteil an Sozialwohnungen in München ist immer niedriger geworden in den letzten Jahren. Deswegen, also wir haben als Stadt viele Handlungsoptionen oder Handlungsmöglichkeiten für mehr bezahlbaren Wohnraum, aber sehr vieles liegt schon auch beim Bund. Nächstes Beispiel, das ich nennen will, ist der Mietspiegel. Der Mietspiegel wird momentan durch die Neuvermietung der letzten 6 Jahre berechnet, wodurch er halt einfach immer eine Spirale zieht, die weiter nach oben geht. Und deswegen werde ich auch relativ bald, bis zum Sommer habe ich mir vorgenommen, eine Antrittsreise nach Berlin auch nochmal machen, um mit den entsprechenden Ministerien ins Gespräch zu kommen und dort nochmal dafür zu lobbyieren, dass vor allem beim Thema bezahlbares Wohnen, aber auch beim ÖPNV-Ausbau wir eine Unterstützung des Bundes brauchen. Also auch da ist es so, wir können alleine den Ausbau unseres ÖPNV-Netzes nicht finanzieren, wir brauchen dann eine Unterstützung vom Bund.
Ihre Politik zur Verkehrspolitik heißt mehr ÖPNV, heißt auch weniger Autos. Wie viel Konflikt mit den Münchnern und vor allem den Pendlern aus dem Umland sind Sie bereit auszuhalten, um den Autos am Ende weniger Raum zu geben?
Also das Klischee über die Grünen ist ja immer, dass sie gar kein Auto wollen würden. Das trifft aus meiner Sicht so nicht zu. Ich finde wichtig anzuerkennen, dass die meisten Menschen eigentlich mit allen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Also ich habe mittlerweile kein Auto mehr, weil ich es nicht mehr brauche. Ich hatte aber auch ein Auto, weil ich einen Weg zur Uni früher hatte zum Beispiel. Der war einfach mit dem Auto deutlich schneller, wie wenn ich mit dem ÖPNV gefahren wäre. Woran lag das? Es lag daran, dass ich mit dem ÖPNV in die Stadt reinfahren musste und dann musste ich wieder zur Uni rausfahren. Und was wäre da die beste Lösung? Naja, ein Ringangebot quasi beim ÖPNV, dann muss ich nicht mit dem Auto fahren. Ich persönlich hätte das auch gerne genommen. Es gab dieses Angebot einfach nicht. Und deswegen finde ich es die Aufgabe von der Politik, ein gutes Angebot zu schaffen. Das ist nicht immer so leicht, wie sie es jetzt anhört, weil natürlich sind in der Stadt die Flächen knapp und dann ist es eine Abwägung. Wenn man jetzt eine neue U-Bahn baut, nimmt es niemanden Fläche weg, ist aber sehr teuer. Wenn wir aber zum Beispiel neue Trambahnen bauen oder ja auch neue Radwege bauen, dann fängt da sozusagen ein Flächenkampf an. Und ich finde, da wird schon ein wahnsinniger Kulturkampf um jede Fläche geführt, obwohl manchmal der etwas nüchternere Blick vielleicht zum Ergebnis führen würde, dass es am Ende allen hilft, wenn es auch ein erweitertes Angebot gibt. Also zum Beispiel, wenn irgendwo die Trambahn fährt und wir damit solche Ringverbindungen schließen, fahren halt mehr Leute auch mit der Trambahn. Das wissen wir aus Studien. Und dann ist auf der Straße weniger los und es reicht dann die Fahrspur weniger. Das sind Prozesse, die hat man in der Großstadt immer wieder. Das sind immer wieder Aushandlungsthemen. Und gerade in München, als der ÖPNV in den 70ern ausgebaut wurde, gab es auch große Aufregung, ja, dass in der Fußgängerzone keine Autos mehr fahren. War damals ein riesiger Skandal. Und heute könnte sich, glaube ich, keiner mehr vorstellen, dass durch die Kaufingerstraße in München Autos durchfahren. Übrigens auch die Trambahn hat man damals rausgenommen. Das gehört auch zur Wahrheit. Wie gesagt, ich glaube, da sind alle momentan ein bisschen zu sehr auf 180 und etwas Gelassenheit würde diesen Diskussionen gut tun.
Wo geben Sie da im Zweifel nach und wo bleiben Sie sehr konsequent? Gibt es einen Punkt, an den Sie, was Verkehrspolitik angeht, einfach hängen und sagen, das muss sein?
Also erstens, wir müssen unser Angebot ausbauen, da bin ich schon sehr deutlich. Und zweitens, beim Thema Verkehrssicherheit bin ich auch sehr klar. Und da verstehe ich auch die ein oder andere Diskussion nicht. Wenn es Aufregung gibt, dass wir irgendwie die Radwege verbreitern vor Schulen, ja, dann ist das Interessante, dass das vor Ort wirklich fast immer einstimmig ist. Also in den Bezirksausschüssen, den nochmal lokaleren Parlamenten quasi, hat es fast immer eine Einstimmigkeit zwischen den Parteien, weil da natürlich auch Eltern von den Kindern sind, die zur Schule gehen. Und da ist klar, da braucht es keinen Kulturkampf, sondern ein breiterer Radweg bedeutet halt, dass es keine Unfälle gibt und dass die Kinder sicherer sind. Und da finde ich wichtig, dass wir auch als Stadt klar bleiben.
Das ist die politische Seite. Sie sind aber auch eine ungewöhnliche Figur in diesem Amt. Sie sind 35 und führen jetzt diese Stadt, eine Millionenstadt. Fühlt sich daran noch irgendwas unwirklich an?
Ich bin ja nicht der Jüngste in diesem Amt. Es gab ja einen noch jüngeren Oberbürgermeister mit Hans-Jochen Vogel, der, glaube ich, gezeigt hat, dass man eine Stadt gut führen kann, unabhängig vom Alter des Oberbürgermeisters. Ganz im Gegenteil, er hat die Stadt an vielen Stellen modernisiert, hat die Olympischen Spiele nach München gebracht und ist für mich auch ein großes politisches Vorbild. Und natürlich, also ich habe großen Respekt vorm Amt des Oberbürgermeisters. Die bisherigen Oberbürgermeister haben die Stadt wirklich immer zentral mit geprägt. Das hat jetzt aber nicht an allererster Stelle was mit meinem Alter zu tun, sondern einfach mit der Würde dieses Amtes. Und ich glaube, dass ich 12 Jahre mittlerweile schon im Rathaus bin, seit 2,5 Jahren Bürgermeister bin, gleicht den Mangel an Lebensjahren vielleicht ein bisschen auch durch Erfahrung aus.
Herr Krause, wann haben Sie zuletzt darüber nachgedacht, was es bedeutet, dass Sie diese Wahl als offen schwuler Politiker gewonnen haben? Ist das noch eine Größe, eine politische Kategorie?
Also das Interessante ist, dass ich dauernd danach gefragt werde von Medienvertreterinnen und Medienvertretern. Für mich spielt das jetzt ehrlich gesagt keine übergeordnete Rolle. Also ich glaube schon, dass es für viele Menschen nach wie vor eine Frage von Sichtbarkeit ist und es auch Menschen wichtig ist. Dass es aber quasi so als zentrales Attribut mitgenannt wird, hat mich ehrlich gesagt überrascht. Also ich habe gedacht, dass wir da schon deutlich weiter sind. Und also für mich ist wichtig, was ich für eine Politik mache und nicht wen ich liebe. Das ist Teil meiner Identität, so wie andere genauso ihre Partnerin oder ihren Partner lieben, aber nicht Teil meiner politischen Kernbotschaft und der Themen, für die ich hier angetreten bin.
Keine politische Kategorie, sondern was über das andere viel mehr sprechen als Sie, höre ich daraus.
Ja, so würde ich das sagen. Also selbstverständlich ist, das darf man schon auch nicht verhehlen, auch für mich ist wichtig, dass München eine weltoffene Stadt ist und dass man sich hier frei bewegen kann. Und für mich ist das auch mit ein Grund, was ich an München schätze, oder warum ich so gerne in München lebe, wie viele, viele andere Menschen auch. Also auch der wirtschaftliche Erfolg, wenn wir darüber sprechen, da kommt immer wieder von den Unternehmen. Sie kommen nicht nur, aber auch hierher, weil es hier so ein weltoffenes Klima gibt und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich ja hier frei leben können und sich dann mit ihren Kapazitäten anderen Dingen widmen können, als irgendwie Diskriminierungserfahrungen erleiden zu müssen. Aber Politik für ein weltoffenes München mache ich aus einer Vielzahl von Gründen und jetzt nicht wegen der Frage, wen ich selbst liebe.
Sie gelten in Ihrer Partei als jemand, der auch bei schwierigen Themen klare Positionen einnimmt. So haben Sie sich früh und recht deutlich gegen Antisemitismus positioniert, auch gerade im eigenen politischen Umfeld. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Ich finde, zum einen haben wir eine historische Verantwortung. Ich finde, die Lehre aus der Zeit des Nationalsozialismus muss sein, dass wir beim Thema Antisemitismus ganz besonders hellhörig sind und ganz besonders feine Antennen haben. Zum anderen, also Teil meines politischen Werdegangs war, dass ich schon erfahren habe, dass gerade unter progressiven Personen oder auch in so einem linksbürgerlichen Milieu schon sehr klare Haltungen gibt gegen verschiedene Formen der sogenannten gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, also Diskriminierungen wie Rassismus oder Sexismus. Habe aber wahrgenommen, dass es bei Antisemitismus schnell dann eine Relativierung gibt, sobald irgendwie Israel damit ins Spiel kommt. Und jetzt bin ich kein Nahost-Experte und will mich auch nicht irgendwie zu Fragen israelischer Politik positionieren. Ich bin Kommunalpolitiker. Ich finde aber, es darf halt niemals eine Ausrede dafür geben, dass man diskriminierende Aussagen tätigt. Und deswegen, finde ich, müssen wir da sehr klar sein und dürfen Antisemitismus auch, wenn er unter dem Label mit, es hat irgendwas mit Israel zu tun, daherkommt, müssen wir ihn immer klar verurteilen. Und ein Beispiel jetzt aus der letzten Zeit, es gab in München einen Anschlag auf ein israelisches Restaurant. Da kam dann sofort hinterher auch wieder Aussagen, ja, aber die israelische Politik und es geht ja überhaupt nicht, was dort alles passiert. Und also nochmal, da gibt es Dinge, über die man nicht nur diskutieren kann, sondern die man sicherlich auch verurteilen muss. Aber Menschen, die in München ein Restaurant betreiben, sind nicht verantwortlich für die Politik des Staates Israel. Und einen Anschlag auf ein Restaurant in München auszuüben, ist aus egal welchem Grund niemals akzeptabel. Und dass da ernsthaft eher progressivere Menschen der Meinung sind, das irgendwie wegerklären zu können, das finde ich schockierend und ist ein sehr großes Problem nach wie vor. Und deswegen muss aus meiner Sicht da aus der Politik auch eine sehr klare Positionierung da sein.
Das ist eine Selbstverständlichkeit und trotzdem ist es eben nicht. Und Sie haben es angesprochen, Sie widersprechen mit sowas ja auch Teilen des linken oder progressiven Milieus. Haben Sie dafür schon einmal einen Preis bezahlt?
Ich habe keinen Preis bezahlt. Ich würde sagen, ich musste Kritik aushalten, aber das gehört zum politischen Geschäft auch mit dazu. Ja. Und ich glaube, bei egal welchem Thema ist man immer gut beraten, vielleicht erstmal auch ins eigene Milieu zu schauen. Also es ist immer leichter, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen. Das gilt bei solchen Themen, gilt aber übrigens auch bei der Mobilitätspolitik eben zum Beispiel. Und vielleicht eben eher im eigenen Milieu nochmal zu sagen, vielleicht muss man da nochmal drüber nachdenken, vielleicht muss man da schon eine Position nochmal auf den Prüfstand stellen. Das ist weit schwerer, weil im eigenen Milieu zu diskutieren und sich dort Kritik aussetzen zu müssen, ist anstrengender, als sich vom politischen Gegner Kritik aussetzen zu müssen. Aber aus meiner Sicht kommt man da halt auch viel eher voran, weil dort quasi Prozesse wirklich in Gang gesetzt werden können und es quasi nicht nur das übliche Schauspiel ist, das man in der Politik ja schon auch manchmal hat, dass eben dann jeder ganz weit weg von sich selbst zu den anderen zeigt.
Schauen wir zum Schluss noch einmal nach vorne. München hat lange den Anspruch gehabt, besser zu sein als andere Städte. Sauberer, moderner, schöner, reicher auch. Geht es auch mit weniger finanziellen Mitteln?
Also ich würde nach wie vor sagen, dass München die schönste Stadt, nein, also eine der schönsten Städte ist. Wir wollen nicht größenwahnsinnig sein. Daran wird sich auch in den kommenden Jahren nichts ändern. Also ich habe wahrgenommen in der letzten Wahl, die Münchner und Münchner lieben ihre Stadt, dass aber schon auch viele Menschen wahrnehmen, dass wir auch Probleme haben, dass die hohen Mieten, die wir in der Stadt haben, zu sozialen Verwerfungen führen, dass die Stadt immer dichter wird, dass wir beim Verkehr irgendwie ran müssen, wenn wir nicht in einem Stau versinken wollen. Und deswegen ist der Auftrag aus dieser Wahl, die Dinge, die schön sind, auch so zu bewahren, aber die Probleme, die wir haben, auch nicht irgendwie zu verschweigen oder kleinzureden, sondern die mit Nachdruck anzugehen. Und ich glaube, das ist eine große Chance, denn wenn wir das gut lösen, machen wir am Ende die Stadt noch ein ganzes Stück schöner. Und diesen Geist, kann ich nur nochmal sagen, atmen gerade auch die Koalitionsverhandlungen. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, dass wir die nächsten 6 Jahre die Stadt auch dementsprechend dann gestalten werden.
Woran werden wir in einem Jahr merken, ob Sie ein guter Oberbürgermeister sind, Herr Krause?
An allererster Stelle steht gerade die Olympia-Bewerbung. Da wird im September die Entscheidung fallen. Da werde ich alles geben dafür, dass wir in München den Zuschlag bekommen. Ich glaube, das wäre eine gigantische Chance für unsere Infrastruktur, für den Ausbau des ÖPNVs, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Es liegt am Ende aber nicht nur in unseren Händen. Deswegen würde ich an zweiter Stelle noch ergänzen, dass wir beim Thema bezahlbarer Wohnungsbau schon ein ganzes Stück vorangekommen sind. Also gerade die Umwandlung von leerstehenden Büroflächen. Ich möchte eine Umwandlungsagentur gründen. Das soll sehr schnell gehen. Und da wird es in einem Jahr schon auch was zu sehen geben.
Letzte Frage. Was darf in 6 Jahren auf gar keinen Fall über Ihre Amtszeit gesagt werden?
So rum habe ich noch nicht drüber nachgedacht, wie im Bewerbungsgespräch. Ich finde wichtig, dass wir nicht in Grabenkämpfen verharren, sondern quasi über Parteigrenzen hinweg zusammenkommen. Also die Herausforderungen sind zu groß, dass wir, glaube ich, uns das einfach nicht leisten können. Und deswegen hoffe ich, dass nicht gesagt wird, dass wir im Stadtrat uns in Dogmatismus verloren haben, sondern im Gegenteil, dass wir pragmatische Entscheidungen getroffen haben und eben über die Parteigrenzen hinweg vielleicht auch Kompromisse gefunden haben, die wir vorher noch nicht gesehen haben.
Sagt Dominik Krause, der neue Oberbürgermeister von München. Herr Krause, vielen Dank und viel Erfolg bei der Arbeit.
Vielen Dank.
Das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Brost-Stiftung. Ich bin Florian Eder, bedanke mich fürs Zuhören. Lob, Kritik und Anregungen und alles, was ihr uns sagen wollt, gerne per Mail an machtspiel@nzz.de. Die Links zum Thema sind wie immer in der Folgenbeschreibung und wir sind dann kommende Woche wieder für euch da. Ciao.